Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass ich euch in eurem Frühstück stören darf. Es ist für mich eine spannende Erfahrung, hier zu sein. Das ist ja mein erster Kontakt mit der ECG Paderborn. Ich war vorher noch, meines Wissens, noch nie in Paderborn gewesen, also auch noch nicht bei euch. Ich kenne euch als Gemeinde nicht, ich kenne euch als Männer nicht. Ich kenne Arthur durch ein Telefonat, das wir vor einem Dreivierteljahr vielleicht eine Viertelstunde geführt haben. Also wir sind tiefe Freunde geworden, wollte ich damit ausdrücken. Und ja, im Raum sitzen ein paar Leute, die mal in meinem Hörsaal mich gehört haben. Das heißt, sie kennen mich, aber ob ich sie kenne, ist noch eine andere Geschichte, weil neben den beiden Männern noch 38 andere im Raum waren. Also von daher ist es für mich spannend, hier zu sein und auch ein kleines bisschen gruselig. Nicht, weil ihr gruselig seid. Nein, ihr seid sympathisch. Also die paar Gesichter, die ich jetzt schon ein bisschen genauer angucken durfte, haben gelächelt. Das hat mich gefreut. Und ich danke dafür, dass ihr mich so freundlich hier aufnehmt. Das ist eine Ehre für mich, hier sein zu dürfen. Also es hieß, ja, wir haben ein Männerfrühstück. Dachte ich mir, okay, Männerfrühstück. Wir frühstücken Männer. Meint er bestimmt nicht. Es kommen Männer zum Frühstück. Aber sind das eigentlich Männer, die zur Gemeinde gehören? Oder, und das machen wir bei uns in der Gemeinde, wir haben auch eine Männerarbeit, aber die ist gar nicht so sehr für die Männer der Gemeinde gedacht, sondern wir möchten unsere Brüder in der Gemeinde ermuntern und ihnen einen Rahmen geben, ihre ungläubigen Kollegen, Nachbarn, Freunde einzuladen. Tja, und was für Männerfrühstück habe ich jetzt hier vor mich? Habe ich 100% Christen oder sitzen auch einige im Raum, die sagen Christentum? Ja, kann ich fehlerfrei schreiben, das Wort. Aber ansonsten habe ich damit gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Derjenige, der mich hierher geschleppt hat, hat was von lecker Brötchen erzählt, hat mir gefallen. Dann hieß es gibt auch veganes Rührei. vielleicht sind also einige da, die mit dem Christentum noch ein bisschen auf Distanz stehen. Und ich sage danke, dass ihr oder dass sie trotzdem gekommen sind und jetzt diesen Menschen hier aus Berlin zuhören möchten. Wir reden über ein Thema, was erstmal wie ein Insider-Thema klingt, nämlich die Bibel. Ja, das ist was für die Christen. Ich glaube aber, dass das zu kurz gedacht ist. Die Bibel ist tatsächlich nicht nur was für die Christen. Allein schon deswegen, weil ein großer Teil der Bibel geschrieben wurde zu einer Zeit, als es noch gar keine Christen gab. Nämlich das sogenannte Alte Testament, diese ersten 39 großen Abschnitte der Bibel. Aber ein bisschen provokant ins Thema zu starten, habe ich eine christliche Aussage, eine sogenannte christliche Aussage, mal vorne an die Wand geschrieben. Und das höre ich unter euch noch nicht. Aber ich höre es immer wieder in der Christenheit. Ja, ihr, und damit sind meistens konservative religiöse Kreise gemeint, ihr glaubt immer an eure Bibel. Wir aber, wir glauben an Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Kirchen und die Gemeinden sind voll von Leuten, die genau das bringen. Und jedes Mal, wenn ich den Satz höre, fühle ich mich angegriffen. Das tut weh. Das ist Polemik, so würde der Rhetoriker sagen, also wenn man über eine bestimmte Art des Redens den anderen angreifen will. Weil damit wird ja ein Widerspruch aufgebaut, nach dem Motto, weil du an die Bibel glaubst, glaubst du nicht an Jesus. Was soll man denn dazu sagen? An wen glauben wir? Glauben wir an Jesus oder glauben wir an die Bibel? Und wenn man so mit der Pistole auf die Stirn diese Frage gestellt bekommt, würde man dazu sagen, natürlich, ich glaube an Jesus. Das ist ja auch so. Wir haben ewiges Leben, weil wir an Jesus Christus glauben, oder? Wir glauben an Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Wir glauben an die Prophezeiung, die Jesus aufgestellt hat. Wir glauben daran, dass Jesus Zeichen und Wunder getan hat, um zu belegen, dass seine Prophezeiungen nicht einfach nur Hirngespinste sind, sondern dass er göttlich autorisiert ist. Wir glauben an Jesus Christus, dass er nicht nur am Kreuz gestorben, sondern auch von den Toten auferstanden ist, um zu beweisen, dass alles, was er über seine Gottheit behauptet hat, auch stimmt. Denn es ist nur einer vom Tode eigenständig aufgestanden, er. Wir glauben also an Jesus. Das Problem ist, über diesen Jesus und über die ganze Theologie, die ich gerade mal kurz angerissen habe, weiß ich nur etwas aufgrund der Bibel. Wenn ich Jesus und Bibel trenne, an welchen Jesus genau will ich denn dann glauben? Das, was ich über Jesus weiß, und er ist mein Heiland, und er hat mich jetzt 30 Jahre lang durchs Glaubensleben geführt, ich weiß ein bisschen mehr über ihn, aber all das, wie Jesus mich führt, weiß ich, weil ich in der Bibel nachher nachlesen kann, wie er ist. Und ich erkenne in meinem Leben das Wirken des Herrn, weil ich in der Bibel konkrete, belastbare, wahre Informationen über Jesus habe. Es ist also kein Entweder-Oder, Jesus oder Bibel, sondern es ist ein Und. Ich brauche die Bibel, um Gott, und Jesus ist Gott, kennenzulernen. Nur dann weiß ich, woran ich eigentlich glaube, nur dann weiß ich, was ich eigentlich glaube, und nur dann weiß ich auch, wozu ich glaube, also was das Ziel meines Glaubens ist. Ich habe 3 Teile. Die ersten 2 sind so ein bisschen unangenehm. Unangenehm. Ich möchte ein bisschen einen Finger in eine Wunde legen. Und das zeigt schon die Überschrift: Nimmst du die Bibel ernst? Ihr Brüder, ich habe mich sehr gefreut, als ich die vielen, vielen Bibeln auf den Tischen sah. Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, bringen die zum Frühstück eine Bibel mit? Ihr macht es. Und das finde ich toll. Und deswegen ist das Fragezeichen da hinten vielleicht ein bisschen kleiner geworden schon. Ja, man hört ja auch mit gutem Gewissen, also wer jetzt seine Bibel nicht mitgebracht hat, bitte nicht in den Boden versinken vor Scham. Ja, das, ich hätte es mir auch überlegt. Ich habe es einfacher, meine Bibel ist relativ transportabel. Ich kann es verstehen, dass man vielleicht sagt, ich dachte, wir frühstücken hier, wozu eine Bibel mitbringen. Alles okay. 3 Teile, der erste Teil, da haben wir schon den ersten Punkt erledigt. Ihr glaubt an die Bibel, wir glauben an Jesus. So einfach ist das nicht. Mit der Polemik machst du nur kaputt, aber du klärst nichts. Ich habe mich gefragt, warum wollen Menschen eigentlich diesen Abstand zwischen Gott und der Bibel schaffen? Ich bin anders aufgewachsen. Ich bin von der Gemeinde aus immer gelehrt worden, dass Gott und Bibel eins sind. Aber warum wollen Menschen das trennen? Warum sind sie so erpicht, Gott irgendwie da drüben wirken zu lassen und das Wort irgendwo da drüben? Warum hat man ein Problem, das Wort des Herrn überhaupt gelten zu lassen? Man sollte doch eigentlich dankbar sein, dass er sich äußert. Dann weiß ich, woran ich bin. Auf die Frage gibt es viele vordergründige Antworten, aber ich glaube, die wahre Antwort ist, warum Menschen diese Trennung machen, ist, der Mensch will sich lieber seinen eigenen Gott schaffen. Der Mensch möchte sich seinen eigenen Gott basteln, kreieren, zusammenbauen. Er möchte festlegen, was richtig und falsch ist. Und ein Gott, den er akzeptieren kann, den der Mensch akzeptieren kann, der muss genauso denken wie ich. Der muss so handeln, wie ich es von ihm erwarte. Der muss genauso bewerten und beurteilen, wie ich es tue. Und so einen Gott, den möchte ich gerne haben. Den kann ich von meinem Verstand her anerkennen. Das heißt, vom Menschen aus denken wir uns Gott und entscheiden, ob der gut oder schlecht ist. Ob der existieren darf sozusagen. Ob der ein Recht hat, irgendetwas festzulegen. Ein Gott, der sich schon vor Jahrtausenden in einer Bibel geoffenbart hat und darin unter anderem seine Wertvorstellungen von gut und von böse, von schlecht, von richtig geoffenbart hat, passt da nicht rein. Weil dann bin ja ich nicht mehr derjenige, der sagt, wie Gott auszusehen hat, sondern Gott sagt, wie er ist und ich muss mich ja plötzlich dem beugen. Das ist keine moderne Geschichte. Diejenigen unter euch, die in der Bibel unterwegs sind, haben sicherlich schon mal die Geschichte gelesen, wo das Volk Israel, oder damals werden sie noch die Hebräer genannt, von Mose aus Ägypten herausgeführt werden, eine Rettung aus der Sklaverei Ägyptens, wie sie dann irgendwann am Berg Horeb oder am Berg Sinai, gleiches Gebirge, ankommen. Mose wird auf den Berg gerufen und im Bild gesprochen, den Jungs unten dauert es zu lange. Mose ist ganz lange oben und redet mit Gott und die unten werden unruhig, die scharren mit den Hufen. Und was sagen sie dann? Komm, lass uns einen eigenen Gott bauen, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Dann reißen sie alle die Ohrringe, die goldenen Ohrringe ab und schmeißen die irgendwo ins Feuer. Und wie Aaron dann formuliert, und plötzlich ist daraus ein goldenes Kalb geworden. Der Gott, der sie warten lässt, der Gott, der Mose seine Offenbarung gibt und Mose dann irgendwann die Offenbarung weitergibt, passte nicht in ihr Konzept. Also haben sich einen eigenen Gott gebastelt. Und das ist Anthropologie der Bibel, also die Lehre der Bibel über den Menschen. So ticken Menschen. Nicht nur die bösen, bösen, ach so lächerlichen Israeliten damals, auch der heutige Mensch. Glaub mir, der Mensch möchte sich seinen eigenen Gott basteln. Und leider hat diese Tendenz, diese menschliche Tendenz, nicht ein Ende gefunden, nachdem wir uns bekehrt haben. Das schlummert irgendwo auch noch in uns. Dass wir meinen zu wissen, wie Gott ist, und wenn die Bibel uns irgendwas anderes sagt, wir in Schwierigkeiten geraten. Ich möchte dich einladen, Punkt 3, dein tatsächliches persönliches Verhältnis mal zur Bibel in Frage zu stellen. In eurem Glaubensbekenntnis, das habe ich mir gestern kurz nochmal angeguckt, steht ein gutes Bekenntnis zur Schrift, also die Bibel ist Gottes Wort und das gilt und das ist die einzige Norm für uns. Alles schön, das steht im Glaubensbekenntnis. Das könntest du vielleicht sogar zitieren. Der eine oder andere sagt, wir haben ein Glaubensbekenntnis, muss ich mal gucken. Aber irgendwo ist das so in unserem Kopf drin. Aber ist es im Kopf oder ist es in deinem Gencode drin? In dem, was dich ausmacht, in dem, was dich antreibt, in dem, was dich deinen Mund öffnen oder deinen Mund schließen lässt. Und um dieses Hinterfragen ein bisschen unangenehm werden zu lassen, möchte ich uns eine Person aus der Bibel nicht vorstellen. Ihr kennt sie alle, König David, schon mal gehört bestimmt, oder? Dieser Mann wird in der Apostelgeschichte als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Und ich glaube, die Christen unter uns, die sagen, ah, das wäre ich eigentlich auch gerne. Es wäre so toll, wenn in irgendeiner Apostelgeschichte Teil 2 in der Gemeindechronik dann irgendwo heißt, X und Y waren Männer nach dem Herzen Gottes. Das wären wir gerne. Und das Schöne an der Bibel ist, sie ist ehrlich. Sie ist so ehrlich, dass sie sogar die negativen Dinge ihrer Helden beschreibt. Und genau bei David hat der ein oder andere jetzt vor Augen, dass der Mann mal kräftig daneben gelangt hat. Wir lesen davon in 2. Samuel 11. Ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen. Wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr Bibeln dabei habt, aber wer will, kann trotzdem aufschlagen. 2. Samuel 11. Da lesen wir davon, dass David über Wochen, und wer genau hinguckt, merkt, über Monate sündigt. Das, was uns so vor Augen steht, nämlich dass er Ehebruch mit der Frau eines anderen treibt, klingt, haben wir meistens so als so ein kurzes Ding vor Augen. Ja, okay, da hat ihn halt die Lust übermannt und dann ist die Sache seinen Gang gegangen. Nee, so war es nicht. Also, das war auch so, aber die Geschichte ist viel länger. Der Mann begeht über Monate hinweg eine Handvoll von Sünden. Sprich, der Mann nach dem Herzen Gottes tut, was definitiv nicht nach dem Herzen Gottes ist. Und daraufhin sendet der gnädige und rettende Gott seinen Propheten namens Nathan. Nathan erzählt dann so ein nettes Geschichtchen. Und David muss irgendwann einsehen, dass er gesündigt hat und tut Buße. Die Frage an euch, liebe Brüder, ist, worüber tut denn der David Buße? Was ist die Sünde, über die er Buße tut? In 2. Samuel 12, 9 sagt Nathan zu David, 2. Samuel 12, 9, warum hast du das Wort Jahwes missachtet oder verachtet und getan, was ihm missfällt? Und wir würden sagen, ja genau, das ist die Sünde. Er hat das Wort Jahwes verachtet. Das Gesetz Gottes sagt nämlich, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, das hat David unmittelbar getan. Du sollst nicht Ehe brechen, das hat David unmittelbar getan. Du sollst nicht töten, das hat David mittelbar getan, indem er den Ehemann von Bathsheba an die vorderste Frontlinie geschickt hat, wo die Todeswahrscheinlichkeit auf 100% stieg. Und diese ganzen Mehrfachsünden hat er dann durch verschiedenste Vertuschungsversuche versucht, irgendwie geheim zu halten. Das alles war unzweifelhaft ein Verstoß gegen das Wort des Herrn. Und Nathans Vorwurf ist richtig, David hätte das Wort Jahwes verachtet. Ich glaube, bis hierher sind wir uns einig, da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Ich glaube aber, obwohl das alles Sünden sind, die will ich nicht schönreden, dass das eigentliche Problem ein größeres Problem ist. Und ich beweise es euch. Der nächste Vers, Vers 10. Eben war noch die Frage, warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Und in Vers 10 formuliert Gott dann anders. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen, denn du hast mich verachtet und die Frau des Hethiters Uriah zu deiner Frau gemacht. Merkt ihr, wie wir von den Übertretungen einzelner Gesetze, dem Verachten des Wortes, auf eine viel persönlichere Ebene kommen? Gott sagt, David, du hast mich verachtet. Und das ist die eigentliche Sünde. Deswegen kann David dann im Psalm 51 auch später beten, gegen dich allein habe ich gesündigt. Hört ihr, wie Uriah am Sargdeckel klopft und sagt, hallo, hallo, was heißt hier gegen Gott allein gesündigt? Du hast dir meine Frau geschnappt, ich bin hier die Leiche im Keller. Aber der eigentliche Punkt ist nicht das Übertreten des Gesetzes, obwohl das auch die Sünde ist, sondern der Punkt ist, Gott fühlt sich verachtet, weil sein Wort missachtet wird. Gott identifiziert sich mit seinem Wort. Es ist nicht so, da hinten ist Gott und da hinten ist das Wort und da gibt es irgendeine Distanz dazwischen, sondern die beiden sind unlösbar miteinander verknüpft. Zwischen Gott und seinem Wort passt kein Blatt Papier, sagt man. Da ist kein Abstand, da ist keine Lücke, da ist keine Distanz und erst recht kein Unterschied. Der alte Bundeskanzler Konrad Adenauer soll mal gesagt haben, man hat mittlerweile festgestellt, dass er es nie gesagt hat, aber man sagt das immer, er hätte gesagt, was kümmert mich mein törichtes Geschwätz von gestern? Bei Gott ist das anders. Gott sagt, mich kümmert jedes Wort, das ich jemals gesagt habe. Dazu stehe ich. Ich bin treu, ich bin zuverlässig, ich stehe also auch zu dem, was ich gesagt habe. Ich bin das Wort, Johannes 1,1. Ich bin das Wort. Überleg mal, was das heißt. Du kannst das Wort nicht von mir trennen, lieber Mensch. Alles, was du gegen das Wort denkst und unternimmst du gegen mich. Und deswegen die letzte Frage ist, fürchtest du Gott? Fürchtest du Gott? Einige Menschen, haben wir gesagt, wollen sich einen selbstgestrickten Jesus basteln. Und verneinen einfach die Bibel. Ja, die Bibel. Ich glaube an den liebenden Gott. Ich glaube an die Bergpredigt. Ich glaube, die suchen sich bestimmte Dinge raus, die lustigerweise auch alle in der Bibel stehen, aber sie picken sich bestimmte Dinge nur raus. Andere hingegen akzeptieren schon die Bibel irgendwie, aber sie trennen ihre Bedeutung der Bibel von ihrer Hingabe zu Gott. Und das geht nicht. Siehst du Gott, wie es bei euch im Glaubensbekenntnis steht, wirklich als den Urheber der Schrift an, als den Verfasser, als der, der sich selbst gemüht hat, dass wir die Bibel in den Händen halten können, der Männer bewegt hat, wie auch immer er das genau technisch gemacht hat, dass sie aufgeschrieben haben, das, was Gott aufgeschrieben haben wollte. Und zwar in einer Güte, in einer Qualität, wie es unsagbar ist. Siebenfach geläutert ist so eine alte Formulierung. Also wirklich ganz reines Wort. Und der es geschafft hat, diese Texte, diese aufgeschriebenen Texte, von Menschen auf Papier aufgeschriebenen Texte, in einer solchen Qualität über Jahrtausende zu bewahren, dass jeder Archäologe erstaunt. Das hattest du vorhin in deiner Einleitung ganz kurz angesprochen. Wo ihr Leiter vom Britischen Museum fragen könnt, was sie über die Güte der Texte, also der Papiere, der Papyrusse und so weiter, sagen können. Die sagen, es ist erstaunlich, wie der Text sich über Jahrtausende unverfälscht bewahrt hat. Das, was wir von anderen Büchern der antiken Literatur nicht kennen. Gott hat sich gemüht, weil er ein mächtiger Gott ist, ein allmächtiger Gott, ein majestätischer Gott. Und spiegelt dein Umgang mit dieser Bibel diese Ehrfurcht vor Gott auch wider? Ist dein Annähern an die Bibel, die du morgens vielleicht noch im Schlafanzug auf der Couch sitzend aufschlägst, ist das, ich lese die Bibel oder Gott redet mit mir? Ich begegne Gott. Eine Stelle im mosaischen Gesetz klärt uns auf, 4. Mose 15, braucht er nicht aufzuschlagen, ein Mensch, der absichtlich gegen Gottes Gesetz verstößt, missachtet oder lästert Gott. Ein Mensch, der absichtlich gegen Gottes Gesetz verstößt, da sagt die Bibelstelle 4. Mose 15, 27 bis 31, dass ein solcher Mensch Gott missachtet oder Gott lästert. Und was musste mit einem solchen Menschen gemacht werden? Er musste ausgerottet werden. Merken wir, wie eng Gott mit seinem Wort verknüpft ist und wie die Missachtung des Wortes zu einer gleichgesetzt wird mit der Missachtung Gottes. Wir konservativen Christen, ich komme aus der Brüderbewegung, die ist auch noch recht konservativ unterwegs, zum Glück. Wir Christen aus konservativen Richtungen sind eher darauf gedrillt, das sage ich mit aller Vorsicht, ja, weil ich auch unsere Glaubensväter ehren möchte, aber wir sind eher gedrillt, darauf zu achten, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Und das ist nicht schlimm. Ich glaube aber, dass etwas anderes dabei verloren geht. Wir haben schon genug Schwierigkeiten mit dem Glaubensgehorsam. Ich unterstelle mal, dass 2, 3 von euch ab und zu mal sündigen. Aber das eigentliche, das viel größere Problem ist nicht unser Problem mit dem Glaubensgehorsam, sondern ist unser Problem mit der Gottesfurcht. Wir haben einen Mangel an Gottesfurcht. Wir sehen die Gesetzesübertretung und entschuldigen uns irgendwann dann, wenn die Reue kommt und hoffentlich zu echter Buße wird, entschuldigen wir uns für die Übertretung des Gesetzes. Herr, verzeih, dass ich da habgierig war, dass ich da stolz war, dass ich lüsterne Gedanken hatte. Und damit sind wir auf der operativen Ebene, ich habe eine Bauvorschrift übertreten. Ich habe nicht geblinkt, als ich die Fahrspur gewechselt habe. Wir sind auf einer sehr sachlichen Ebene. Wer von uns betet, weil er gottesfürchtig ist? Herr, vergib mir, dass ich nicht nur deine Ordnung übertreten habe, sondern dich verachtet habe. Als ich lüstern auf irgendwas geguckt habe, als ich neidisch auf etwas war, dass ich dabei eigentlich zum Ausdruck gegeben habe, ich traue dir, Gott, nicht zu, dass du mir das gibst, was du mir geben möchtest. Hat Gott nicht zugesagt im Neuen Testament, dass er uns alles geben wird, was wir brauchen? Und wenn wir lüstern auf irgendwas schauen, ja, also das Haus des Nächsten begehren, das Auto des Nächsten, das iPhone des Nächsten, die Frau des Nächsten, wenn wir irgendwelche Dinge uns begehren, dann drücken wir doch eigentlich aus, wir müssten uns selbst darum kümmern. Anstatt wir uns unter Gott demütigen und sagen, der Herr wird mir geben zur rechten Zeit. Und wenn er es mir wieder nimmt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, Hiob. Ja, also wir haben immer mit der einzelnen Gesetzesübertretung ein viel größeres Problem, nämlich dass wir damit ausdrücken, wir nehmen dich, Gott, nicht in deiner Majestät ernst. Und darüber möchte ich traurig werden. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, sind mir auch 1, 2 Dinge wieder hochgekommen, wo ich sage, Ansgar, predige dir das mal selbst, mein Freund. Also wir sind alle im gleichen Boot. Teil 2, nimm die Bibel wieder ernst. Irgendwie eine logische Konsequenz aus Teil 1. Überlege, kein Christ möchte Gott verachten. Eigentlich. Wenn ich mir unseren Mann nach dem Herzen Gottes angucke, den David, dann, ich konnte ihn nicht anrufen. Ich habe gestern probiert, aber es war besetzt. Aber ich würde mal unterstellen, wenn ich ihn fragen würde, hallo David, hallo Ansgar, hattest du damals vor, Gott ans Schienbein zu treten? Würde er aufspringen und sagen, nein, auf keinen Fall, das hatte ich überhaupt nicht vor. Geht es uns nicht genauso? Keiner von uns sagt, ich habe jetzt Lust zu sündigen, um Gott mal eins richtig ins Gesicht zu platschen. Wir wollen Gott ernst nehmen. Wir wollen ihn achten. Woran erkennt er, ob wir ihn achten, ob wir ihn ernst nehmen? Daran, wie wir mit seinem Wort umgehen. Wir können das nicht trennen. Wenn Gott und sein Wort eine untrennbare Einheit darstellen, dann hat das auch Ausfluss darauf, wie wir mit ihm und seinem Wort umgehen und umgekehrt. Unsere Gottesfurcht und unser Umgang mit dem Wort, diese beiden können wir nicht voneinander trennen. Sie bedingen einander. Und deswegen, da könnte man jetzt eine eigene Bibelarbeit drüber halten, Jesaja 6 und Offenbarung sagt uns, dass Gott heilig ist. Steht das einmal da? Nein, es steht 3-mal da. In Jesaja 6, Vers 3 heißt es, Gott ist heilig, heilig, heilig. Der Autor stottert nicht, sondern der Autor benutzt eine hebräische Form, um den sogenannten Superlativ zum Ausdruck zu bringen. Wir im Deutschen sagen gut, besser, am besten. Am besten ist der Superlativ, das Höchste, das Beste. Und der Hebräer hat diese Steigerungsform so nicht, sondern wenn er sagen will, da geht nichts mehr drüber, dann sagt das einfach 3-mal. Deswegen haben wir das Allerheiligste. Das wird im Hebräischen ausgedrückt, das Heilige der Heiligen. Ja, also der Hebräer will hier aussagen, heiliger als Gott geht nicht. Er ist das Allerheiligste. Und die Frage ist, hast du diese Vorstellung in deinem Kopf, dass Gott heilig ist, dann wirst du dich mit seinem heiligen Wort auch mehr beschäftigen. Und wenn du dich mit seinem heiligen Wort beschäftigst, wirst du mehr und mehr lernen, wie heilig Gott ist. Ich bringe euch ein Beispiel. Ich bin Dienstreisender. Ich bin relativ häufig in irgendwelchen Hotels. Und was ist in Hotels üblich? Eine Schublade und da drin liegt eine Gideon-Bibel. Also Gideon ist so ein Verein, die halt sich mühen, unter anderem in Hotels Bibeln kostenlos auszulegen. Was würde ein Ungläubiger machen, wenn er das Ding sieht? Schublade wieder zuschmeißen, Fall erledigt. Oder sagt, prima, ich brauche gerade mal einen Schmierzettel, reißt eine Seite raus, schreibt irgendeine Telefonnummer drauf. Ja, oder findet es lustig, einen Kaugummi reinzukleben. Alles schon erlebt in den Hotelbibeln. Was drückt das aus? Der Umgang mit der Bibel, was drückt der aus? Eine totale Verachtung oder Missachtung oder Ignorieren des Autoren dieser Bibel. Ist doch nur so ein Buch. Dass das die Schrift vom heiligen Gott ist, drückt derjenige definitiv nicht aus. Manch einer hat eine Traubibel zur Hochzeit bekommen. Heute gibt es sowas, glaube ich, auch gar nicht mehr. Und manch einer stellt die Traubibel schön in den Schrank und alle halbe Jahre wird der Staub runtergefegt. Was drückt dieser Umgang mit der Bibel aus? Mich interessiert der Autor dieser Bibel nicht. Sonst würde man ja drin lesen. Habt ihr schon mal einen Liebesbrief von eurer Frau ungelesen in die Ecke gelegt? Ich weiß nicht, ob heute noch Liebesbriefe geschrieben werden, aber stellt euch das mal vor. Nee, das Ding wird doch aufgerissen. Das wird doch von oben nach unten gelesen. Moderne Leute scannen das dann gleich ein, damit sie es auf dem iPad dabei haben, laden es in die Cloud hoch, machen ein, weiß ich was, Foto für Facebook draus. Wenn ich aber das Ding nur in der Ecke stehen lasse, das drückt aus, wie ich zu der Person stehe, die mir das geschrieben hat. Wenn ich als Christ mich mit der Schrift nur geringfügig oder nebensächlich beschäftige, man könnte das versuchen, in Minuten auszudrücken, das mache ich ganz bewusst nicht, weil ihr sofort eine Zahl von mir hören wollt, wie viele Minuten die richtige Anzahl ist. Aber wenn ich mich mit der Schrift nur nebensächlich, nur geringfügig beschäftige, gehe ich geringfügig und nebensächlich mit Gott um. Punkt. Er ist faktisch irrelevant, unbedeutend für mich. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich von Gott nur so eine ungefähre Vorstellung habe, so eine mikroskopische, wo man so ein Mikroskop braucht, um irgendwie die Gottesvorstellung überhaupt zu erkennen. Wenn ich eine recht geringe Vorstellung von Gott oder eine recht geringe Erkenntnis von Gott habe, dann führt es auch zu einem sehr zaghaften oder nebensächlichen Umgang mit der Schrift. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe den Punkt jetzt genug gestresst. Der Punkt ist klar geworden. Wie lautet die Kur? Wie lautet die Therapie? Wie lautet die Medizin? Beschäftige dich mehr mit dem Wort Gottes, um das Zeugnis vom allerheiligen Gott auf dich aufzunehmen, um mehr Ehrfurcht vor ihm zu bekommen, um die eigene Niedrigkeit vor ihm mehr zu verstehen. Und hier schließt sich der Kreis, um dann auch den richtigen Zugang zu diesem heiligen Wort zu bekommen. Gottesfurcht und Wertschätzung der Bibel gegenüber sind untrennbar. Der dritte und letzte Teil soll deutlich praktischer werden. Das war jetzt eher so ein bisschen warm machen. Wie willst du künftig mit der Bibel umgehen? Das sind alles Vorschläge, das ist kein Muss. Ich habe euch das Problem benannt, ihr müsst euch viel mit der Bibel beschäftigen. Wie ihr das macht, müsst ihr entscheiden, weil jeder auch ein Stück weit eine eigene Lebenssituation hat. Ich sage mal, jemand, der im Berufsleben steht und nebenbei noch gemeindlich sehr aktiv ist, hat ein anderes Zeitkontingent als jemand, der dummerweise gerade arbeitslos ist. Und dann gibt es Leute, die gesundheitliche Leiden haben. Die kann ich nicht in die gleiche Schublade packen wie alle anderen, die noch mit 20 völlig durch die Gegend hopsen und vor lauter Computerspielen nicht wissen, welche Zeit sie noch zur Verfügung haben. Ich möchte ein paar Ideen äußern. Der wichtigste Punkt ist, lies bitte die Bibel oder fang wieder an, die Bibel zu lesen. So regelmäßig wie möglich und so viel wie möglich. So viel es deine Lebenssituation sagt. Wie gesagt, ihr kriegt von mir keine Minutenangabe oder Seitenangabe. Ich kann dir aber dringend empfehlen, mach es mit System. Überlege dir ein System, wähle dir ein System. Ein System, das dich durch alle 66 Bücher des Alten und Neuen Testamentes hindurchführt. Lest also bitte auch das Alte Testament. Ich weiß, dass das ein bisschen schwieriger ist, aber es gehört dazu, zur Bibel. Als Jesus und als die Apostel gelehrt haben, haben sie aufgrund des Alten Testamentes gelehrt. Das war das Fundament ihrer Lehre. Und viele Dinge im Neuen Testament verstehen wir erst richtig, wenn wir das Alte Testament gelesen haben. warum Jesus am Kreuz sterben muss, kannst du nicht verstehen. Ja, wir sagen, naja, wegen unserer Sünde. Ja, das stimmt. Aber warum musste er dafür sterben? Was bewirkt das? Und dann guckt man im Alten Testament und merkt, dass es dort schon Abbilder des Ganzen gibt. Das Alte Testament wird manchmal als das Bilderbuch des Neuen Testamentes bezeichnet. Ich mag das nicht ganz so gut, dieses Wort, aber von der Idee her stimmt es. Im Alten Testament werden viele Dinge schon mal vorgezeichnet, die uns das Neue Testament erklärt. Du kannst das Neue Testament oft nur auf dem Hintergrund des Alten Testamentes verstehen. Von daher wäre meine Formulierung, sei im Neuen Testament zu Hause und besuche das Alte Testament regelmäßig. Lies also die ganze Bibel, damit meinte ich jetzt eben noch die Menge, 66 Bücher, aber lies sie bitte auch in ihrer Gänze, in ihrer Gesamtheit. Es besteht nämlich die Gefahr, dass ich beim Bibellesen eine andere Brille aufsetze. Diese Brille hat ja eine kleine Tönung, so eine Blautönung, die seht ihr vermutlich nicht. Und wenn man dann mit einer bestimmten Farbe auf den Brillengläsern die Bibel liest, sieht man bestimmte Dinge und andere Dinge nicht. Es gibt Menschen, die so gern die Bibel aufschlagen, um darin den liebenden Gott zu sehen. Daran ist nichts falsch. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Unser Gott ist die Liebe. Nichts falsch dran. Das Problem ist bloß, wenn ich die ganze Bibel lesen soll, dann sollte ich auch mal die Bibelstellen lesen, wo Gott nicht als der liebende Gott dargestellt wird. Wir hatten bei uns in der vorigen Gemeinde eine Gebetsgemeinschaft einmal im Monat, Gebetsstunde, habt ihr vielleicht auch. Und wir haben am Anfang uns gesagt, wir wollen nicht füreinander beten, wir wollen nicht um irgendwelche Dinge bitten, sondern die erste halbe Stunde ist darauf eingeengt, dass wir Gott anbeten für das, was er ist und wie er ist. Das hat die Geschwister in Schwierigkeiten gebracht. Eine halbe Stunde nicht sagen, bitte Gott schenke mir etwas oder bitte schenke Schwester Y etwas, bitte mach jenes, sondern eine halbe Stunde Gott einfach anzubeten, fiel den Leuten irre schwer. Was haben wir dann gemacht? Wir haben einfach in einem theologischen Wörterbuch nachgeguckt und haben die Eigenschaften Gottes abgeschrieben. Ganz prominent, Gottes Liebe. Herr, wir danken dir dafür, dass du die Liebe bist. Gott ist gnädig. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist. Gott ist barmherzig. Herr, wir danken dir dafür, dass du barmherzig bist. Gott ist zornig. Herr, wir... Da fiel es den Leuten plötzlich schwer, für zu danken, dass Gott sich in der Bibel als ein zorniger, als ein eifersüchtiger Gott darstellt. Und wenn du jetzt sagst, was, das steht in der Bibel, dann setz diese Brille ab. Du hast schon eine Brille auf. Diese Bibelstellen liest du zwar, sprich deine Augen, deine Netzhaut nimmt das Schwarze auf dem Weißen wahr, aber der Kopf war nicht mehr bereit, zu speichern, dass Gott ein zorniger und eifersüchtiger Gott ist, der jeden vernichtet, der nicht seinem Willen gemäß lebt. Das meine ich mit, lies die Bibel in der Gesamtheit, nicht die schön färbende rosarote Brille aufsetzen. Sonst fängst du an, dir einen eigenen Gott zu basteln. Zweiter Punkt, lass die Bibel bei dir wohnen. Auch da hast du mir vorhin schon 80% meiner Rede weggenommen. Weil du mal, du hattest nämlich Kolosser 3, 17 bis 21, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Und ich habe Kolosser 3, 16 hier. Da heißt es, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ich habe es jetzt mal bewusst nach der Bibelübersetzung Neue Bibel heute von Karl-Heinz van Heiden vorgelesen. Die kompaktere Originalfassung heißt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch. So sagt es die Elberfelder. Egal welche Übersetzung, kannst auch Luther nehmen, kannst Schlachter nehmen. Am Ende, wenn du über den Text nachdenkst, merkst du, die Aufforderung der Schrift lautet, das Wort darf keine nebensächlichen, gelegentlichen Besuchs- oder Sprechzeiten bei dir haben. Geöffnet für Kassenpatienten von 9 bis 12 Uhr vormittags. So soll das Wort bei dir nicht sein, sondern es soll bei uns wohnen. Ich bin bei Konrads heute Nacht gewesen und ich habe da geschlafen, genächtigt. Ich wohne da nicht. Ich bin da zu Besuch. Ich habe da mein Zimmer, dann hat er mir gesagt, wo mein Bad ist. Und genau zwischen diesen beiden Räumen bin ich gependelt. Ich wohne nicht bei ihnen. Wohnen hieße, ich weiß nicht mal, wo das elterliche Schlafzimmer ist, ich nehme an, im Erdgeschoss. Also ich denke mir, das ist einfach immer geradeaus, kannst mich ja nachher korrigieren. Ich könnte ja einfach auch, so wie ein Kind das machen würde, einfach ins Erdgeschoss runtergehen und mich auf die Besucherritze bei Mama und Papa ins Bett legen. Das wäre Wohnen. Also als ihr klein wart, habt ihr das bestimmt gemacht. Also meine Kinder haben dauernd die Besucherritze belegt, ja. Bis meine Eifersucht ein bisschen zu groß wurde. Wohnen heißt, man macht auch mal einen Schrank auf. Okay, interessant. Merkt ihr den Unterschied zwischen Besuchsrecht und Wohnrecht? Definitiv. Und das Wort Gottes soll euch nicht besuchen. Von 9 bis 9:15 Uhr. Soll nicht nur einen Teil eures Lebens beleuchten, sondern soll meinen Schrank aufmachen dürfen. Soll sich mal in die Besucherritze legen dürfen. Es soll bei euch wohnen. Dieses Wort sagt also etwas über die Qualität aus, die das Wort bei euch auslöst. Es sagt aber auch etwas über die Quantität aus. Es soll nicht nur bei uns wohnen, sondern was soll es wohnen? Reichlich bei uns wohnen. Also, es muss so reichlich sein, dass es sich wirksam entfaltet. Wenn du ein einzelnes Salzkorn nimmst und auf dein Frühstücksei packst, das ganze Ei isst, dann hat das Salz nicht besonders viel Auswirkung. Also vielleicht hast du Glück, dass das Salzkorn genau auf deiner Zunge gelandet ist, dann hast du es an der einen Stelle ganz kurz, aber das Ei schmeckt sonst, wie so ein Ei ohne Salz schmeckt. Das Wort soll reichlich unter euch wohnen, so dass ihr dadurch beeinflusst verändert werdet. Und ich kann euch nur auffordern zu sagen, das ist nicht von Ansgar. Die Folie ist von Ansgar, aber dieser Bibelvers steht in eurer Bibel von eurem allerheiligen Gott. Und die Frage ist, wie du das umsetzen möchtest. Wie willst du ab heute oder ab morgen, meinetwegen ab Montag, das Wort Gottes reichlich unter dir wohnen lassen? Bei all dem geht es aber nicht um eine sportliche Leistung. Ansgar, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lese die Bibel einmal im Jahr durch. Und der andere, ich mache es innerhalb von 10 Monaten. Und der nächste, ich habe mir vorgenommen, ich schaffe das in 6 Monaten. Solche sportlichen Competitions haben hier nichts zu suchen, also solche Wettbewerbe. Auch hier möchte ich eine Empfehlung abgeben, aber keine Messzahl. Nach dem Motto, weil ich die Messzahl von Ansgar erreiche, bin ich gut und wenn ich sie nicht erreiche, bin ich schlecht. Völliger Quark. Bei all dem, bei der Geschwindigkeit, die ihr euch vornehmt, ist eins nämlich wichtig, dass ihr das Lesen in einer hörenden Haltung macht. Es also nicht darum geht, in einem Bibelleseplan hier vorne ein Häkchen machen zu können, gelesen, 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 und den Bibelleseplan dann möglichst offen immer im Gottesdienst auf der Bibel liegen zu haben, damit die Leute merken, wow, der ist schon beim 15. Februar, dabei haben wir doch heute erst den 3. Darum geht es nicht. Am Ende des Tages musst du eine innere Haltung des Hörens haben, des gehorchenden Hörens und nicht nur die des Fleißes. Denn die Bibel wieder ernst nehmen, Gott wieder ernst nehmen, heißt, ihr zu gehorchen. Das ist das Ziel. Das Bibellesen ist nur der Weg. Und deswegen habe ich hier Prediger 12, Vers 13 dran stehen. Ich habe das Buch Prediger schon mal gelesen. Ist nicht ganz so einfach zu lesen, aber das Ende kann man super gut einfach verstehen. Da heißt es, nachdem ich all meine Untersuchungen fertig abgeschlossen habe, das Endergebnis von allem ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht einen ganzen Menschen aus. Diese beiden Dinge, fürchte Gott und halte seine Gebote. Wir haben wieder dieses Gott und sein Wort, wie eng das miteinander verknüpft ist. Und das wollte ich hier am Ende nochmal wiederholen. Es geht nicht ums Bibellesen, sondern es geht am Ende darum, dass ich verändert werde, sprich gehorche. Stellt euch vor, eure Ehefrau sitzt am... Also ich komme euch heute zum Mittagessen zu besuchen und eure Ehefrau würde ganz doll stolz sagen, ich ehre meinen Mann. Ich gehorche ihm. Er ist das Haupt unserer Familie. Ihr werdet stolz sein, wenn sie das sagt. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch bei euch so. Kaum eine Frau drückt das heute noch aus, aber manche Frauen denken so. Das ist auch okay. So, und dann würde ich vielleicht ein Lob aussprechen. Das ist aber schön, dass du deine Aufgabe als Frau und Mutter richtig verstanden hast. Und eine halbe Stunde später sagst du dann als Ehemann, also heute Nachmittag habe ich mir vorgenommen, dass wir alle mit Ansgar rausfahren. Wir laden ihn zum leckeren Eisbecher ein, mit heißen Himbeeren bitte. Und danach gehen wir noch dorthin und dorthin und dorthin. Und deine Frau sagt dann, nö, das machen wir anders. Was würde euer Gast Ansgar wohl denken? Erster Gedanke, Mist, es gibt kein Vanilleeis. Mit heißen Himbeeren. Zweiter Gedanke, naja, die Frau, die eben noch gesagt hat, der Mann ist mein Haupt, ich gehorche ihm, ich ehre ihn, in der Praxis funktioniert das nicht. Und so sind wir, wenn wir die Bibel lesen, Weil wir Gott so sehr ehren möchten, ihn nicht missachten möchten und am Ende die Bibel zuschlagen und doch wieder unser altes Leben leben. So wollen wir nicht unterwegs sein, oder? Wir doch nicht, wir Männer nach dem Herzen Gottes. Praktische Tipps. Lies viel, habe ich eben aus Kolosser 3,16, denke ich, nachhaltig erklärt, warum. Variante 1, du fängst einfach bei Seite 1 an, also 1. Mose 1, Vers 1 und knabberst dich durch, bis du dann irgendwann bei der Offenbarung bist. Das ist völlig okay. Das kann man so machen. Vielen ist ein Bibelleseplan eine Hilfe. Also in dem auf einer Liste, und ich habe euch heute Morgen ja einen verteilt, den dürft ihr übrigens mitnehmen, der war nicht nur als Tischdekoration gedacht, sondern bitte einstecken, mitnehmen, entweder selber nutzen, dem Kind schenken, der Ehegattin schenken oder wie auch immer. Solche Bibellesepläne haben Vorteile, weil du ein Stück weit abhaken kannst, was du erledigt hast. Dann gibt es nämlich mal ein paar Tage, wo du halt doch nicht zum Bibellesen kommst, weil du krank bist, weil beruflicher Stress ansteht oder. Und diese Bibellesepläne haben alle eins gemeinsam. Sie versuchen gerade nicht von Seite 1 bis Seite Ende, bis zum Ende der Bibel durchzuarbeiten, sondern sie mischen. Dieser Bibelleseplan von Rigatio geht über 2 Jahre. Das ist eine durchaus für jedermann schaffbare Menge. Und die mischen Altes und Neues Testament. Also nachdem hier 1. Mose durchgeknabbert wurde, kommt das Matthäus-Evangelium, kommt 2. Mose, kommt das Markus-Evangelium, 3. Mose, kommt das Lukas-Evangelium. So kann man es machen. Es gibt chronologische Bibellesepläne, wo man versucht, mehr die Chronologie der Geschichtsereignisse reinzupacken. Das ist schon ein bisschen komplizierter zu lesen. Wie auch immer, schaut mal in eure Bibeln ganz hinten. In vielen Bibeln gibt es hinten einen Bibelleseplan. Also zum Beispiel in der neuen Bibel heute oder der neuen evangelistischen Übersetzung gibt es einen. Es gibt manche Schlachterausgaben, die haben so einen Bibelleseplan. Ich glaube, die MacArthur Studienbibel hat hinten einen. Also ihr müsst einfach mal gucken. Manche Bibelausgaben haben es, manche nicht. Googelt, ihr, die ihr im Internet unterwegs seid, einfach mal Bibelleseplan eingeben. Ihr werdet vermutlich hunderte von Stellen finden, von Fundstellen im Internet finden. Ich habe hier gesehen, dass ein Bruder hier so ein Tablet hat. Ich habe jetzt auch ein Tablet in der Hand. Und es gibt zum Beispiel für die, die mit dem iPhone oder mit dem iPad oder mit der gleichen Welt aus Android unterwegs sind, also mit solchen tragbaren Computern, gibt es zum Beispiel ein Programm, das das Logo Holy Bible hat, hier vorne, heißt lustigerweise YouVersion. Also warum die da einen anderen, wie auch immer, YouVersion, so heißt das Programm, das ist kostenlos für alle Plattformen erhältlich, kann man auch im Internet direkt, also am PC direkt auf dem Browser sich angucken. Und da gibt es viele, viele, viele Bibelübersetzungen. Keine Ahnung, ob die russische eine gute ist. Ich kann kein Wort russisch, bis auf Privet. Und was Danke heißt, bringe ich immer durcheinander. Spasiva, genau, danke. Also diese App, so rum oder, also wenn wir kurz umschalten. Ja, jetzt haben wir es. Also wie auch immer du es hältst, dann kannst du lesen. Ich habe jetzt hier die Schlachter 2000 Übersetzung und dann liest du einfach hier drin deine Bibel. Ich bin mittlerweile umgestiegen auf digitale Bibel. Ich habe jahrelang eine Papierbibel gehabt. Die werdet ihr nachher auch in Fotos sehen. Die wiegt 6 Kilo, weil es eine Studienbibel ist. Ich habe die so lieb, diese Bibel. Aber ich bin dauernd auf Dienstreisen und 6 Kilo toppt sofort mein Handgepäck. Ich würde gerne noch ein bisschen Kleidung und vielleicht eine Zahnbürste auf die Reise mitnehmen und nicht nur meine Bibel. Und was ich dann irgendwann festgestellt habe, in meinen Notizen, die ich in der Bibel mache, ich kann sie nicht mehr erkennen. Ich werde dieses Jahr 50. Und in meiner Bibel konnte ich im Unterricht teilweise meine eigenen Notizen nicht mehr lesen. Also stand ich dann immer so da. Ich weiß, dass es Gleitsichtbrillen gibt. Ich wollte jetzt keine optischen Tricks haben von euch. Ich habe mich nur entschieden, ich arbeite komplett mit dem Ding, weil da kann ich dann gegebenenfalls sagen, Blindhuhn ist am Arbeiten. Jetzt haben wir eine größere Schrift. Ja, wie auch immer. Und man hat das dann relativ bequem. Das kann man in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder, ich bin regelmäßiger Air Berlin-Flieger gewesen, bis sie pleite gegangen sind. Du hast keinen Platz für eine Bibel. Das Ding kriegst du gerade noch auf. Also deswegen bin ich auf digital umgestiegen. So, und in dieser, mal halbwegs ein bisschen normal, die Größe hier. Und dann kann man hier einfach oben umschalten, sagen, ich hätte gerne Psalm 28, was auch immer da genau steht, von David zu der Herr rufe ich mein Fels und so weiter. Kann ich lesen und dann sage ich, der Vers gefällt mir so gut, dann mache ich mal eine farbliche Markierung hinter, so wie ich das in der Papierbibel vielleicht mit einem Farbmarkierer mache. Ich habe 3 Jahre hierüber meine Bibel gelesen und habe sogar Kommentare eingetragen, die meine Freunde, die ich in der Software habe, gelesen haben. Und meine Kommentare haben wieder andere motiviert, diesen Text nochmal zu lesen. Und wir haben uns gegenseitig angespornt, in den Bibelleseplänen hinterher zu sein. Also da läuft vieles, also das ist jetzt für die Jüngeren, die mit Social Communities was zu tun haben, ob WhatsApp oder Facebook. Das ist auch eine Art Social Community, aber mit einem richtig heiligen Inhalt. Also wenn ihr schon in den anderen Medien seid, schnappt euch die hier, zieht alle eure Freunde rein. Ich habe sogar einen ungläubigen Freund, den ich im Urlaub kennengelernt habe, den wir aufs Bibellesen hin eingeladen haben, und der liest seit Sommer letzten Jahres kontinuierlich seine Bibel über den Bibelleseplan hier drin, obwohl er ungläubig ist. Und ich sehe das dann jedes Mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade Internet habe. Hier ist er, Michael Herrmann, ups. Hier, Michael Herrmann, könnt ihr alle nicht lesen, hat Römer 8, Vers 35 markiert. Ich sehe, welche Verse er sich markiert. Und dann kriegt er von mir ab und zu daraufhin wieder eine Antwort nach dem Motto, genau Michael, das ist der Punkt, an dem du noch knabbern musst. Also ihr merkt, dass da eine ganz andere Welt der Kommunikation möglich ist. Ich komme mal zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Bibellesepläne gibt es für diese App hunderte. Man muss sich bloß entscheiden. Und wenn du sagst, ich will nicht mit der Schlachter 2000 arbeiten, es gibt hunderte von Übersetzungen, einfach mal schauen, ob da deine dabei ist. Diese App ist grundsätzlich komplett kostenlos und auch die Bibeln sind alle kostenlos. Deswegen gibt es teilweise eher ältere. Also meine Elberfelder 2016, die ich benutze, gibt es nicht. Die Elberfelder 85 gibt es nicht. Die Hückeswagener Elberfelder gibt es auch nicht. Sondern irgendeine Elberfelder 1905 ist hier im Angebot. Und eine Bibelübersetzung, die 110 Jahre alt ist, das ist dann, ja, man kann es lesen, aber es muss nicht unbedingt sein. Sehr empfehlenswert ist die neue Bibel heute von Karl-Heinz van Heiden. Die ist hier kostenlos drin und liest sich gut und ist auch schön verständlich. So viel zu dem Thema Bibelleseplan. Hallo. Ich habe euch den Bibelleseplan von Rigatio gegeben. Die haben das kostenlos verschickt. Ja, also da habe ich nicht Geld für in die Hand nehmen müssen, weil es von hieß, ich hätte keine Kosten und Mühen gescheut. Also das hat mich eine E-Mail an Rigatio gekostet und die haben das dann zugeschickt. Genauso wie das andere Zettelchen, was ich gleich erklären werde. Also ich finde es schön, dass es solche Werke gibt, die noch was kostenlos machen. Falls jemand mal 10 Euro zu viel hat, könnt ihr überlegen, an Rigatio was zu spenden. Einfach nur so als Tipp. Ich finde das toll, wenn die es machen. Ich habe da 200 Stück über den Webshop bestellt für euch. Und habe dann eine Mail hintergeschickt, das ist keine Scherzbestellung, sondern wir haben dann Männerfrühstück, ich weiß auch nicht, wie viele Leute kommen, der Pastor kostet es auch nicht so genau. Und dann haben die gesagt, nee, das ist überhaupt kein Problem, das machen wir gerne. Und das finde ich gut. Nutze Bibellesepläne. Lies zielstrebig ohne Gesetzlichkeit. Werner, wie viel Zeit hattest du, um im Grundlagen ja des Europäischen Bibeltrainingszentrums die Bibel zu lesen? Theoretisch 10 Monate, genau. Es sind rechnerisch, glaube ich, sogar ein bisschen weniger als 10 Monate. In 10 Monaten müssen alle unsere Schüler am Europäischen Bibeltrainingszentrum, egal ob in Berlin, in Zürich, in Wien oder im Rheinland, müssen die komplette Bibel durchlesen. Und damit ihr nicht denkt, na, das ist ja schaffbar, sie müssen auch für jedes Kapitel eine Überschrift finden, darf maximal 7 Wörter haben, und sie müssen jedes Buch auch nochmal zusammenfassen mit 1200 bis 1500 Zeichen. Also Werner ist jetzt vielleicht nicht unser Werbeschild, wenn ihr ihn fragt, wie fandest du das denn? Dann wird er euch erzählen, wie er es empfand. Aber ich unterrichte am EBTC jetzt seit 10, 12 Jahren und wir haben hunderte von Schülern durch dieses Programm durchgejagt und die Mehrheit der Leute sagt, am Anfang fand ich es schrecklich, ich fand es nicht schaffbar. Ich habe viele Bücher nicht abgeben können, also man muss die Hausaufgaben dann abgeben schriftlich. Aber viele sagen am Ende, das war das Beste, was mir passiert ist. Weil ich mich nämlich aufgrund von Zeitmangel nicht an jedem kleinen Wort oder an jedem kleinen Satz festfressen konnte, so wie mir das in meiner persönlichen Bibellese manchmal passiert, sondern ich war gezwungen, in einer gewissen Geschwindigkeit mal drüber zu gehen. Ich bin nicht gegen Forschen im Text, aber jetzt geht es mir um das Thema Bibellesen. Und da möchte ich euch empfehlen, versucht es mal, eine hohe Taktrate zu haben. 2 Jahre ist eine gute Taktrate, die ist nicht sportlich. Er hat es, wie auch immer, ich sage da keine Details, in 10 Monaten geschafft. Es ist schaffbar. Man hat einen anderen Blick über die Bibel, wenn man mal endlich Zusammenhänge versteht. Ja, wenn du innerhalb von einem Monat die ganzen 5 Bücher Mose und Josua und Richter und Ruth lesen musst, dann hast du nicht mehr Zeit, an jedem Opfer zu überlegen, was unterscheidet dieses Opfer jetzt vom nächsten Opfer. Nee, du musst einfach drüber brettern und das ist so wie bei einer Stadtrundfahrt. Du kannst in ein Museum gehen und dich 1 Stunde vor einem Bild hängen Oder du fliegst mal mit dem Hubschrauber einmal über die Stadt, um so einen Überblick zu bekommen. Und genau das ist unser Ziel in den ersten 10 Monaten, dass die Leute mal einen vollständigen Überblick über die Bibel bekommen. Aber wie gesagt, ich gebe hier nicht die Schlagzahl vor. Geschrieben steht, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und die Frage ist, wie du das machen möchtest. Nun bin ich nicht der Erste, der euch zum Bibellesen einlädt, oder? Also ich glaube es nicht. Ich glaube, in der Jugendarbeit wird regelmäßig das irgendwie ermutigt, wie man da sagt. Ja, in der Erwachsenenarbeit wird dazu ermahnt, wie man da sagt. Und euch selbst ist es ja irgendwie auch klar. Wie kann es lebendiger werden? Ich sage euch ganz ehrlich, warum mir Bibellesen Spaß macht. Und ich lese seit Jahren tatsächlich im 10-Monats-Rhythmus meine Bibel. Weil ich sage, wenn meine Studenten das machen müssen, warum soll es mir besser gehen? Und ich genieße es immer noch. Ich habe auch eine App, die habt ihr nicht, die müsst ihr euch auch nicht anschaffen. Es geht mir jetzt gar nicht um die Werbung dafür. Die App heißt Logos, ist von FaithLife rausgegeben, einer amerikanischen Gesellschaft. Und sie sind jetzt mehr und mehr dabei, das Ganze auch in die deutsche Welt zu bringen. Zum Beispiel gibt es jetzt die Elberfelder Bibel endlich drin und auch die Bedienoberfläche ist auf Deutsch weitestgehend. Ich lese hier meine Bibel. Und ich mache Markierungen. Ich bin jetzt einfach zufälligerweise hier 2. Mose 13. So wie ich eben bei YouVersion markieren konnte, kann ich hier einzelne Wörter, einzelne Zeichen markieren. Ich bin also filigraner unterwegs. Und ich kann zu jeder Notiz, jeder Markierung auch eine Notiz hinterlegen. Für mich. Das finde ich gut. Wie sah das vorher aus? Das ist meine Bibel, von der ich vorhin sprach, die 6-Kilo-Bibel. Ihr könnt da hinten nichts erkennen, hier vorne kann man auch nichts erkennen. Aber stellt euch vor, in der Mitte ist der Bibeltext und links und rechts gibt es 3 Zentimeter Platz, eine sogenannte Schreibrandbibel. Ihr müsst nicht mit digitalen Medien unterwegs sein. Ich mache keine Werbung für Pad und sage, Papierbibel ist schlecht, überhaupt nicht. Schafft euch vielleicht eine Studienbibel an mit Schreibrand, damit ihr Platz habt, um an der Seite euch etwas zu notieren. Das Ding wiegt mehr, ist ja mehr Papier. Es kostet mehr, weil nicht so wahnsinnig viel von den Dingern verkauft werden, aber es lohnt sich. Schreibt in eure Bibeln Notizen. Das kann man vielleicht auf dem Schoß machen, vielleicht muss man sich auch mal Gedanken machen, Tische anzuschaffen. Also wir in der Gemeinde, wir haben tatsächlich einige Sitzreihen, wo es Tische gibt, damit die Leute, die schreiben wollen, etwas unter ihrer Bibel haben. Man braucht spitze Bleistifte natürlich, um zu schreiben. Und ich muss euch sagen, wer hat mich dazu gebracht, in meine Bibel Notizen zu machen? Es war mein ehemaliger Jugendleiter. Als ich 15 Jahre alt war, gerade frisch gewordener Christ, 16 Jahre, gerade frisch gewordener Christ, war ich auf einer Konferenz in Rehe. Alle saßen an langen Tischen und mein Jugendleiter hatte mehrere Dinge. Er hatte einen Bleistift und eine Lupe. Weil er mit der Lupe, er hatte keine schlechten Augen, der war 28 Jahre alt vielleicht zu der Zeit, ja, weil er aber mit der Lupe noch kleiner in seine Bibel reinschreiben konnte. Er hatte keine Schreibrandbibel, sondern nur eine klassische Elberfelder und da hat er da Notizen gemacht. Und um noch mehr unterbringen zu können, hat er Steno gelernt. Ich weiß nicht, ob heute Steno noch bekannt ist. Steno ist eine Kurzschrift, wo lange Wörter durch bestimmten Verlauf der Linien abgekürzt werden, dass du da innerhalb von ganz wenig Platz 5 Sätze stehen haben kannst. Der hat sich so viele Sachen notiert. Ich fand das cool. Und ich mache es, ich bin halt nicht Steno, ich habe auch Steno gelernt, aber ich war zu faul, ich habe es dann irgendwie doch nicht richtig gemacht. Ich notiere mir hier was rein und das sind genau die Notizen, von denen ich im Unterricht merke, oh Vince, ich kann sie nicht mehr lesen. Und deswegen bin ich auf digital umgestiegen. Arbeite in deiner Bibel mit Farbmarkierung, auch das wird hinten schwerer zu erkennen sein. Vielleicht erkennt ihr hier, dass da eine rosa Linie ist. Hier oben ist er jetzt. Hier ist eine rosa Linie und da ist eine rosa Linie. Das ist Epheser 1, wo in einem griechischen Satz 3-mal die Formulierung vorkommt zum Preise seiner Herrlichkeit. Wenn ihr diesen einen Satz, oder im Deutschen sind es mehrere Sätze, wenn ihr diesen Abschnitt durchguckt, werdet ihr merken, dass in diesem einen Gedankengang von Paulus 3-mal die gleiche Formulierung vorkommt. Und sowas unterstreiche ich mir. Weil ich sage, wenn in einem Satz Paulus 3-mal sagt, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit, also Gottes Herrlichkeit sind, dann hat das eine Bedeutung. Und ich notiere mir das. Und ich habe es jederzeit parat. Ich markiere mir Wörter, die mir wichtig sind, mit Gelb. Wörter, an denen ich eine Randnotiz geschrieben habe, mit Orange. Blau sind andere Markierungen. Ich habe verschiedenste Systeme. Hier das Ganze noch mal ein bisschen in größer. Da kann man vielleicht die Farben erkennen. Ich habe mir mein Farbsystem ausgedacht. Und ich möchte euch einladen, arbeitet auch ihr mit Farbmarkierungen. Nicht nur mit Bleistiftmarkierungen am Rand. Deswegen habe ich euch von Regatio noch dieses Lesezeichen gegeben, das auf der nicht so bunten Seite erklärt, wie man die Bibel liest und auf der bunten Seite zum Beispiel Farbmarkierungen vorschlägt. Das kann man so machen. Na, eins noch weiter. Hier ist es abgebildet. Ja, besondere Gedankengänge orange, Auffälligkeiten und Wiederholung machen die in gelb, was ich in rosa eben hatte. Es ist egal. Nimm das und stell dich nach einem Jahr um, entwickle ein eigenes System, aber arbeite mit Farbmarkierung. Wolfgang Bühne, vielleicht auch bekannt von seiner christlichen Buchhandlung, Wolfgang Bühne, Internetseite leseplatz.de, hat auch so ein Lesezeichen mit ein paar Farbmarkierungen, was er empfiehlt. Völlig anders. Ein bisschen lächeln musste ich. Der Bibellesebund Deutschland schlägt hier diese Farbmarkierung vor. Versprechen von Gott in grün, Eigenschaften von Gott in gelb und Aufforderungen in rot. Die Schweizer sind ein bisschen differenzierter. Das ist der Bibellesebund Schweiz. Die haben deutlich mehr Farben. Also die Deutschen sind ein bisschen einfach aufgestellt und die Schweizer machen es kompliziert. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du diese Bibel, die du vor dir hältst, zu deiner Bibel machst. Du entdeckst schneller Dinge, dir werden Dinge, indem du markierst, klarer, auffälliger und du entdeckst Systeme. So, ich habe hier eben ein paar Seiten übersprungen. Ich glaube, hier waren wir, arbeite mit Farbmarkierungen. Sichere deine Erkenntnisse für den späteren Abruf. Das sind diese Notizen, die am Rand stehen. Da schreibe ich Dinge raus aus Büchern. Was ist denn das hier? Aus griechischen Wörterbüchern, das kann ich selbst gar nicht lesen bei dieser komischen Scannerei hier. Also wann immer ein Prediger irgendwas gesagt hat, was mir wichtig ist, wenn ich was im Buch gelesen habe oder wenn meinem eigenen Studium was auffällt, ich schreibe es hier rein. Ihr hört rund 45 bis 50 Predigten im Jahr. Wenn ihr diese Erkenntnisse mal in der Bibel fixieren würdet und später beim Bibellesen wieder drüber kommt, dann war die Arbeit des Predigers von vor einem Jahr nicht umsonst. Nach einem Jahr habt ihr alles vergessen, was ein Prediger sagt. Das ist so. Aber wenn ihr euch Dinge hinschreibt, dann werden im Laufe der Zeit die Bibeltexte für euch immer tiefer, weil ihr die Erkenntnisse der vorigen 5 Jahre noch dokumentiert habt. Das hatten wir hier gerade. Ja, und das ist im Grunde meine Abschlussrede und dann bin ich auch fertig. Früher sah so die Schrift aus. Die Juden hatten ihre Schriftrollen, die schwer zu transportieren waren, die äußerst vorsichtig gehandhabt wurden. Ja, wo man auch nicht mit dem Finger drüber geht, sondern nur mit so einem Holzstöckelchen, damit man nicht irgendwelche Fettablagerungen und Dreck der Hände auf die Tora oder auf die Schriftrolle setzt. Das ist biblisches Bibellesen. Und keiner von euch, ihr Heiden, macht das so. Alle sind wir doch mittlerweile auf solche Bibeln umgestiegen. Und die Zeit hat sich entwickelt. Ich freue mich echt, dass ein älterer Bruder, ich hoffe, ich darf das so sagen, mit seiner Technik rumläuft. Wir Jüngeren sind ja manchmal so ein bisschen, werden komisch angeguckt. Ich habe immer mein Tablet in der Gemeinde dabei. Ich tippe da immer drauf rum. Und irgendwann merke ich, ich muss meiner Gemeinde erklären, dass ich da nicht irgendwelche WhatsApp-Nachrichten schreibe oder im Internet surfe, sondern dass ich genau das Gleiche mache wie alle anderen. In der Bibel mir Notizen anfertige. Das ist der Stand von heute und da geht alles hin. Was auch ein Problem für die Buchdrucker sein wird. Ein letzter Blick in diese Anwendung. Ja. Das Bibellesen läuft ganz normal, wie vorhin auch schon in der anderen Anwendung gezeigt. Könnt ihr hier locker auch die Schriftgröße an eure Bedürfnisse anpassen. Das finde ich echt praktisch, gerade wenn es mit den Augen nicht mehr so toll ist. Das Ding kann ich locker von hier hinten lesen und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf, Mose aber nahm. Das ist super. Ja, also auch, weil du ja vorhin das Pult ganz nahe brauchtest. Ich will dir das Ding nicht aufquatschen, aber ich finde, das ist etwas, was mir eine normale Bibel nicht bietet. Es gab früher Bibeln in Großdruck, aber auch das wird immer weniger und unbezahlbar. Von daher kann uns da die Technik tatsächlich eine Hilfe sein. Was ich als Theologe persönlich einfach sehr interessant finde, dass ich hier halt neben der Bibel auch andere Werke, also ist der Textvergleich, der ist langweilig. Ich mir zum Beispiel auch das griechische Neue Testament dann auf dem Bildschirm rufen kann, wenn der Prediger auch eine Aussage trifft und ein Wort etwas eigenartig auslegt, dass ich dann gleich nachgucke, welches Wort steht denn tatsächlich, Aaron, und dann verschiedene grammatikalische Informationen, und dann kann ich gegebenenfalls durch einen Klick in ein entsprechendes Wörterbuch mir anzeigen lassen, was das grammatikalisch oder sprachlich genau bedeutet. Das ist dann das Fortgeschrittene, was man nicht braucht fürs tägliche Bibellesen, aber was mir einfach bei dieser Software eine Hilfe ist. Entscheidend an der Stelle ist, wenn ihr Bibeln lest, dann habt ihr ja vielleicht auch solche kleinen Fußnoten oder Querverweise. Ja, manchmal stehen sie in der Fußzeile, manchmal stehen sie am Rand. Die wenigsten Leute schlagen diese Querverweise nach, weil man ja jedes Mal blättern muss. Ich bin einfach der Schnellste. Ja, die Fußnote sagt an der Stelle, siehe Josua 24,6. Ich klicke auf Josua 24,6 und schon habe ich den Text. Und plötzlich wird das Bibellesen für mich breiter, ohne große Anstrengung. Ich lese einen Abschnitt und sage, wow, das finde ich interessant, welche Parallelstellen gibt es. Ich muss nur draufklicken und kriege einen breiteren Blick. Und wenn ich sage, das möchte ich jetzt genauer lesen, klicke ich einfach auf zur Stelle springen und zack, bin ich an der Stelle. Und damit macht mir Bibellesen mehr Spaß. Ich kriege einen besseren Überblick über die Thematik und den wünsche ich euch. Ihr Lieben, wie wir mit der Bibel umgehen, drückt aus, wie wir über Gott denken und beeinflusst, wie wir über Gott denken. Das wollen wir nicht geringschätzen. Macht es mit einem Tablet. Macht es mit Papier. Egal. Markiert, markiert nicht. Das sind nur praktische Tipps. Aber guckt euch die Bibeln angesehener Lehrer an. Das sind zerfledderte, markierte, dokumentierte Bibeln. Das sind in der Regel keine unbeschriebenen Blätter. Ups, eins zu weit geblättert. Und deswegen fasse ich zusammen, sind Gottesfurcht und Bibellese in deinem Leben ein Team? Oder ist das eine da und das andere da? Dann bitte ändern. Überlege du bitte, wie du konkret eine Verbesserung herbeiführen möchtest. Mein dringender Rat ist, fange sofort mit dem Bibelleseplan an. Einem selbstgemachten Bibelleseplan, erste Seite bis letzte Seite, den von Rigatio, irgendeinen, ich mache keine Werbung, mir geht es darum, dass du die Bibel liest. Arbeite mit deiner Bibel, sprich, mach sie zu deiner Bibel, indem du Notizen ranmachst und farbig markierst. Und das Ziel von dem Ganzen ist, lerne von der Bibel und gehorche dem Autoren der Bibel. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.